guten Abend. Hier ist Hörsturz. Nach dem Jubiläum letzte Woche wieder Hörsturz-Spezial. Heute kein guter Anlass. Eine Sondersendung zum 20. April 2002.
Es empfiehlt sich, nach dem Mund dessen zu reden, was Franz Böhm so prägnant nicht öffentliche Meinung nannte. Die sich einer Stimmung anpassen, die zwar durch offizielle Tabus im Schach gehalten wird, darum aber nur umso mehr Virulenz besitzt, qualifizieren sich gleichzeitig als dazugehörig und als unabhängige Männer. Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden.
Identifikation mit der antisemitischen Aggression kommt nicht zuletzt in der Kälte den Opfern gegenüber zum Ausdruck. Wer sich eben noch darüber aufregte, wie die NATO in Jugoslawien die Opfer ihrer Angriffe als Kollateralschäden bezeichnete, nimmt nun nicht einmal mehr wahr, dass Tausende ermordet wurden, oder es wird trocken zu Protokoll gegeben, dass ja auch niemand über die 24.000 Menschen trauere, die täglich verhungern. Es braucht nicht einmal erwähnt zu werden, dass selbstverständlich die USA dafür verantwortlich sind. Diese Sorte Mitleid für die wirklichen Opfer ist nicht nur deswegen so verlogen, weil man selbstverständlich nichts dafür tut, dass sich das ändert, sondern auch, weil man die Verhungerten immer dann aus dem Hut zaubert, wenn man über Auschwitz nicht reden will. Es wurde offenbar, dass der Flirt der rot-grünen Bundesregierung mit dem Islamismus, der in Deutschland kritischer Dialog heißt, unerwünschte Nebenwirkungen zeitigt. Das deutsche Ansehen hat in den USA sehr viel schwerer gelitten, als es in der deutschen Öffentlichkeit vermittelt wird. Deutschland ist nicht länger Bündnispartner Nummer 1. Als sich die Deutschen in der vergangenen Woche selbst einluden, am Krieg teilzunehmen, folgte das Dementi der USA auf dem Fuße, eine Anforderung deutscher Truppen habe es nicht gegeben. Wenn die deutsche Friedensbewegung heute ausgerechnet die bedingungslose Solidarität mit den USA kritisiert, ist dies ein interessiertes Missverständnis, denn damit soll ausgeblendet werden, dass Deutschland eben eigene Interessen verfolgt.
Amerikanische Untersuchungen haben dargetan, dass jene Charakterstruktur gar nicht so sehr mit politisch-ökonomischen Kriterien zusammengeht. Vielmehr definieren sie Züge wie ein Denken nach den Dimensionen Macht-Ohnmacht, eine bestimmte Starrheit und Reaktionsunfähigkeit, Konventionalismus, Konformismus, mangelnde Selbstbesinnung, schließlich überhaupt mangelnde Fähigkeit zur Erfahrung. Sie identifizieren sich mit realer Macht schlechthin, vor jedem besonderen Inhalt. Im Grunde verfügen sie nur über ein schwaches Ich und bedürfen darum als Ersatz der Identifikation mit großen Kollektiven und der Deckung durch diese.
Es wird implizit eingestanden, dass das Massaker vom 11. September durchaus etwas mit Israel zu tun gehabt habe, dass die USA auch als Schutzmacht für Israel getroffen werden sollten. Mit der Formulierung, alle wichtigen Organisationen der Palästinenser, ist selbstverständlich in erster Linie Hamas gemeint. Aber wieso sollten Leute an den Verhandlungstisch, die keine Verhandlungen wollen, deren Ziel in der Vernichtung des jüdischen Staates besteht? Dieser Logik kann nur folgen, wer glaubt, dass Israel, dass der jüdische Staat an sich ein Problem darstellt und nicht der Antisemitismus und die in seinem Namen exekutierte Gewalt. Josef Ishran und Jakob Mandel wurden am 9. Mai 2001, einen Tag nach ihrem Verschwinden, tot aufgefunden. Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge wurden sie vermutlich von mehreren Angreifern in der Nacht zu Tode gesteinigt, lautet der einzige Satz, den die Israel-Korrespondentin der regierungsnahen Tageszeitung Taz, Susanne Knaul, am 10. Mai über die Todesursache der beiden Jungen verliert. In einem Artikel unter der Überschrift »Siedler drohen mit Vergeltung« vermeldet sie hingegen ausführlich die Reaktion der Siedler, die jedoch in überhaupt kein Verhältnis zur barbarischen Tat gestellt wird. Knauls Berichterstattung lebt von der Sympathie mit dem unterdrückten Volk, und so schweigt sie lieber elegant, wenn die Sympathie für dieses Volk von bestimmten Geschmacksfragen tangiert werden könnte. Sie steht für einen Journalismus, der immer nur die Debatten am heimischen Küchentisch reproduziert. Vorzugsweise gehen solche Leute als Journalisten nach Israel, denn über die Juden weiß man ja Bescheid. Muss sie über Ereignisse berichten wie diesem, in denen Juden Opfer sind, geraten ihr die Artikel schneidend kalt, ohne dass man dieser Kälte Mühe anmerkte. Nicht einmal die Jugend der Opfer ist ihr ein Wort des Mitleids wert. Die beiden 14-Jährigen hatten am 8. Mai die Schule geschwänzt und waren auch nicht mit den anderen Jugendlichen ihrer Siedlung zu einer Demonstration ins nahegelegene Jerusalem gefahren. Erst nach der Rückkehr von der Demonstration vor Sharons Regierungssitz fiel das Fehlen der beiden Freunde auf. Nach stundenlanger Suche fand man die beiden Leichen. Sie sahen aus, als wären sie zu Tode gesteinigt und dann erstochen worden. Es war eine schlimme Szene. Die Mörder hatten den Jungen die Köpfe eingeschlagen, ihre Angehörigen erkannten sie später nicht wieder. Josef und Jakob waren zu ihrem Lieblingsplatz gewandert, einem Wüstental in der Nähe, in dem sich Höhlen befinden, die schon in der Steinzeit bewohnt waren. Der spontane Ausflug der beiden vermittelt außerdem, dass sie sich relativ sicher gefühlt haben müssen. Das gilt allerdings auch für die Mörder. Die Polizei, berichtet die Times, gehe von einem spontanen Verbrechen aus. Dabei mag es vielleicht nicht geplant gewesen sein, aber wer stundenlang jemanden zu Tode foltern kann und nichts anderes ist eine Steinigung, aus dem Iran wird berichtet, dass die Prozedur 3 bis 4 Stunden dauern kann, der hatte zuvor schon den Wunsch, es zu tun. Später stellt sich heraus, dass die Angreifer die Jungen nicht am Ende mit Messerstichen töteten, sondern so lange mit Steinen auf sie einhieben, bis alles Leben aus ihnen gewichen war. Allerdings gilt hier Beate Klaasfelds Wort, dass wer heute gegen Israel auftritt, alle Juden meint. Das bestätigte sich nach dem Beginn der Al-Aqsa-Intifada, als im Oktober 2000 weltweit Anschläge gegen jüdische Einrichtungen stattfanden, die im Übrigen das Maß rassistischer Übergriffe gegen vermeintliche oder wirkliche Muslime nach dem 11. September bei weitem übertrafen. Nach Angaben der Anti-Defamation League wurden mehr Synagogen angegriffen als während der Pogrome vom November 1938.
Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden.
Die Leugnung der antisemitischen Gewalt, wie sie seit Beginn der Al-Aqsa-Intifada eskalierte. Denn diese Gewalt, ihrer Form nach brutal enthemmt, trägt ausschließlich die Botschaft der Vernichtung. In den deutschen Medien werden die Terrorankündigungen und Bekenntnisse kaum zitiert. Die widerliche Propaganda, mit der eben nicht nur Hamas und Dschihad arbeiten, sondern alle anderen auch, kommt überhaupt nicht vor. Bestes Beispiel dafür ist das Gratulationsschreiben Arafats an die Eltern des Selbstmordattentäters, der Anfang Juni am Strand von Tel Aviv über 20 junge Israelis ermordete. Berichtet wurde darüber auf Dreisat, also ziemlich randständig. Dementieren durfte Abdallah Frangi, der Vertreter der PLO in Deutschland, jedoch im ersten Programm. Frangi, der seit Beginn der Al-Aqsa-Intifada nach jedem Anschlag dafür zuständig war, den Deutschen zu erklären, dass die Israelis selbst schuld seien. Er war übrigens am 11. September einer der ersten Experten, die im deutschen Fernsehen auftraten. Er zog die Linie von den Anschlägen zum Nahostkonflikt, ohne überhaupt zu den Anschlägen selbst Stellung zu nehmen. Seitdem darf Frangi in keiner Diskussion über die Folgen des 11. September mehr fehlen. Man setzt ihn neben Ephraim Kishon, den er der Lüge zeihen darf, als Kishon davon spricht, dass es eben auch die Vertreibung der Juden aus den arabischen Staaten gegeben habe und nicht nur das Flüchtlingselend der Palästinenser. Das ist ja keine Bewegung mehr, die in irgendeiner Form auf Befreiung oder auf irgendetwas ausgerichtet ist. Das ist, glaube ich, der Kern von der ganzen Geschichte. Es geht wirklich rein darum, es geht uns schlecht, wird bei den Palästinensern gesagt und der Schuldige ist schnell gefunden, das wird auf die Juden projiziert und denen soll es dann wenigstens genauso schlecht gehen wie uns. Ich glaube, das ist die Gleichheit, dass es allen möglichst schlecht gehen soll, die da hergestellt werden sollen. Die Leugnung der antisemitischen Gewalt geschieht nicht etwa, weil man etwas verschweigen wollte oder befürchtete, die pro-palästinensische Haltung Deutschlands könne Verdacht erregen. Tatsächlich kommen die Journalisten nicht einmal auf die Idee, was sie veranstalteten, sei tendenziös und das Publikum erst recht nicht. Im Gegenteil, von der Überzeugung ausgehend, dass die deutsche Öffentlichkeit überwiegend pro-israelisch eingestellt ist, will man doch nur differenziert und kritisch berichten. Diese Berichterstattung wird als eigentlich im Interesse Israels verstanden, nur dass die Israelis nicht erkennen, was doch nur zu ihrem Wohl sei. Bei aller kritischen Distanz und Differenzierung sind sich alle vollkommen darin einig, dass die Palästinenser die Opfer Israels seien. Dieser Opferstatus ist es, was man nachfühlen kann in Deutschland. Völker verstehen ohne Worte. Man weiß eben, das Problem heißt Israel, wie Jürgen Möllemann, ein FDP-Politiker in Deutschland, das unwidersprochen von deutschen Politikexperten zur besten Sendezeit auf den Punkt brachte. Ich denke, das, was zu beobachten ist, ist tatsächlich, dass die Palästinenser nicht als Staat agieren wollen. Es geht nicht mehr darum, einen Staat zu gründen, es geht darum, Israel zu zerschlagen. Denn zum einen ist völlig klar, dass ein palästinensischer Staat zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt nicht lebensfähig wäre. Zum anderen ist es aber auch einfacher, als militante Volksbewegung zu agieren und eben nicht der Verantwortlichkeit sich zu stellen, dann als Staatlichkeit zu agieren. Wäre das der Fall zum Beispiel, dann gäbe es natürlich eine ganz offizielle Kriegserklärung nach derart Attentaten und dann wäre natürlich Arafat in ganz anderer Weise verantwortlich, als es jetzt ist. Jetzt kann er sich ja immer drauf rausreden, dass er keine Kontrolle hat und hinterher den Selbstmordattentätern, also den Eltern dann Gratulationsbriefe schreiben.
Am heutigen Samstag fand eine Palästina-Solidaritätsdemonstration statt, zu der der palästinensische Studentenverein und die Palästina-Hilfe in München aufgerufen hatte. Die Demonstrationsroute verlief auch am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Während der Demonstration wurden von Teilnehmern "Tod den Juden" gerufen. Es wurde auf einem Schild das Hakenkreuz mit dem Davidstern gleichgesetzt. Spruchbänder klagten unter anderem den Kindermord in Palästina, wie es da hieß, an. Wir verweisen darauf, dass es sich bei dem Vorwurf an Juden, Kindermord zu betreiben, um ein jahrhundertealtes antisemitisches Stereotyp handelt. Zwei Antifaschisten hielten an dem Mahnmal für die Opfer der Nazi-Herrschaft die Fahne des Staates Israel hoch, als die Demonstration vorbeizog. Sie wollten zum Ausdruck bringen, dass der Staat Israel für die vom Antisemitismus bedrohten und verfolgten Juden eine Konsequenz aus der Nazi-Diktatur und der Shoah ist und deshalb Solidarität verdient. Das Existenzrecht Israels darf keinesfalls in Frage gestellt werden, sondern muss verteidigt werden. Wenige Sekunden, nachdem die Fahne für die Demonstrationsteilnehmer sichtbar wurde, kamen aus der Demonstration heraus konzertierte "Nazis raus" Rufe in Richtung der beiden Personen, die die israelische Fahne hielten. Nach etwa einer Minute wurden die beiden Personen vor dem Mahnmal von mehreren Personen angegriffen, die aus der Demo herausgestürmt kamen. Eine der beiden angegriffenen Personen versuchte, mit der israelischen Fahne zu fliehen, woraufhin ca. 150 Demonstrationsteilnehmer diese Person verfolgten. Nach wenigen Metern wurde er eingeholt, mit Füßen getreten und mit Fäusten in den Nacken geschlagen. Auch als er bereits am Boden lag, wurde er weitergetreten. "Gib die Fahne her", wurde gerufen, und nur das Eingreifen der Demonstrationsordner und der Polizei konnte Schlimmeres verhindern. Die aufgebrachten Demo-Teilnehmer konnten zurückgedrängt werden. Von Seiten der Polizei wurde den beiden angegriffenen Personen vorgeworfen, einen Tumult ausgelöst zu haben. Anschließend wurden den beiden Antifaschisten die Personalien abgenommen mit der Begründung, sie sehen ja, was sie angerichtet haben. Die beiden Personen wurden, während sie festgehalten und ihre Daten überprüft wurden, von den Polizisten gefragt, ob sie jüdischen Glaubens seien. Die Tatsache, dass die Münchner Polizei in Bezug auf eine positive Stellungnahme zu Israel als erstes die Frage interessiert, ob man Jude ist, ist Ausdruck einer antisemitischen Grundhaltung dieses Staates und seiner ausführenden Organe.
Jede Denunziation dieser Taten als Produkt völkischer Mobilmachung wird als anti-islamischer oder anti-arabischer Rassismus wiederum denunziert. Es wird schlicht geleugnet, dass die Selbstmordattentäter zum Beispiel nur ein einziges Ziel haben, nämlich Juden zu töten. Selbst wenn das der Fall wäre, entgegnet der neunmal Kluge, sei das nur Ausdruck der fatalen Folgen der Besatzungspolitik, womit die Juden eine Mitschuld treffe.
Ein Eklat dann gleich zu Verhandlungsbeginn. Mit erhobenem Zeigefinger provozierte und missachtete Lamine Maroni, einer der fünf Angeklagten, die Richter und Oberstaatsanwälte. Er blieb demonstrativ sitzen, als das Gericht eintrat. Die sind alle Juden, ich brauche die Verteidiger nicht, mein Gott ist mein Verteidiger, schrie der beschuldigte Maroni. Er wurde darauf kurzerhand ausgeschlossen. Die Männer algerischer Abstammung sollen im Herbst 2000 eine islamistische Terrorzelle gebildet haben.
Eine Pressemeldung von der Agentur France Presse vom 15. April in Berlin. Zwei Jüdinnen sind in Berlin bei einem offenbar antisemitischen Anschlag angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde eine 21-jährige Frau am Sonntagabend an einem U-Bahnhof in Bezirk Neukölln von zwei Männern zunächst auf ihre Halskette mit einem Davidstern angesprochen und anschließend ins Gesicht geschlagen. Als die Mutter der 21-Jährigen ihrer Tochter zu Hilfe eilen wollte, wurde sie ebenfalls geschlagen. Die beiden Frauen erlitten Prellungen und wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen, die als südländisch aussehend beschrieben wurden, konnten flüchten.
Die Leugnung der Brutalität antisemitischer Gewalt ist eben nicht Ignoranz oder gar Pietät geschuldet, sondern deutet ebenfalls auf Einverständnis mit den Tätern.
Das faschistische Wunschbild heute verschmilzt ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder, die man bereits nicht mehr solche, sondern Entwicklungsländer nennt. Einverständnis mit denen, die in der imperialistischen Konkurrenz sich zu kurz gekommen fühlten und selber an den Tisch wollten, drückte schon in den Slogans, den nationalsozialistischen Slogans, von den westlichen Plutokratien und den proletarischen Nationen sich aus. Ob und in welchem Maß diese Tendenz bereits eingemündet ist in den antizivilisatorischen, antiwestlichen Unterstrom der deutschen Überlieferung, ob also auch in Deutschland eine Konvergenz von faschistischem und kommunistischem Nationalismus sich abzeichnet, ist schwer auszumachen. Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden. Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Entweder fehlt sie ganz oder schlimmer noch, man hat sie durch Richtungen ersetzt, die, während sie behaupten, das 19. Jahrhundert zu überwinden, womöglich sie in ihr eigenes Gegenteil verkehren. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus. Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt. So wenig, allein schon des Zeitfaktors wegen, etwas wie eine Massenanalyse sich durchführen lässt, so heilsam wäre doch, fände strenge Psychoanalyse ihre institutionelle Stelle, ihr Einfluss auf das geistige Klima in Deutschland, bestünde er auch bloß darin, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, nicht nach außen zu schlagen, sondern über sich selbst und die eigene Beziehung zu denen zu reflektieren, auf die das verstockte Bewusstsein zu schlagen pflegt. Ich glaube auch nicht, dass durch Gemeinschaftstreffen Begegnungen zwischen jungen Deutschen und jungen Israelis und andere Freundschaftsveranstaltungen allzu viel geschafft wird, so wünschbar auch solcher Kontakt natürlich bleibt. Man geht dabei allzu sehr von der Voraussetzung aus, der Antisemitismus habe etwas Wesentliches mit den Juden zu tun und könne durch konkrete Erfahrungen mit Juden bekämpft werden, während der genuine Antisemit vielmehr dadurch definiert ist, dass er überhaupt keine Erfahrungen machen kann, dass er sich nicht ansprechen lässt. Ist der Antisemitismus primär objektiv gesellschaftlich begründet und dann in den Antisemiten, dann hätten diese wohl im Sinn des nationalsozialistischen Witzes die Juden erfinden müssen, wenn es sie gar nicht gäbe. Soweit man ihn in den Subjekten bekämpfen will, sollte man nicht zu viel vom Verweis auf Fakten erwarten, die sie vielfach nicht an sich heranlassen oder als Ausnahmen neutralisieren. Vielmehr sollte man die Argumentation auf die Subjekte wenden, zu denen man redet. Dass der Faschismus nachlebt, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrer Fratze, dem leeren und kalten Vergessen ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten. Er kann nicht wesentlich aus subjektiven Dispositionen abgeleitet werden.
Antisemitische Gewalt, wie zum Beispiel der Novemberpogrom in Deutschland und Österreich oder die Übergriffe nach dem Anschluss, bleibt also als Makel an den Opfern kleben. Irgendwie muss es eine Besonderheit haben mit diesen Leuten. Die Bereitschaft besteht ja vor allem darin, die gesellschaftlichen Widersprüche, die innerhalb einer Gesellschaft auftauchen, nach außen zu projizieren und Schuldigen dafür zu finden. Und natürlich sind zum Beispiel die völlig verarmten Massen Saudi-Arabiens, müssten eigentlich sozusagen, also es wäre sehr einfach, ihnen zu sagen, ihr Problem heißt nicht Israel, sondern ihr Problem heißt, dieser König, den sie da haben, samt der Familie. Dass das nicht wirkt, das hat genau was mit der Bereitschaft zur Projektion zu tun. Dass diese Bereitschaft zur Projektion, dass es kollektiv geschmiedet wird, anhand dessen, dass es allen schlecht geht und auch nicht gut gehen soll, ganz im Gegenteil, denen es besser geht, denen, die anders leben wollen, Frauen, die nicht heiraten wollen, keine Kinder kriegen wollen, Menschen, die überhaupt in irgendeiner Form Individualität repräsentieren sollen, möchten, werden ja bedroht, weil sie sozusagen diesen Gemeinschaftsgeist widersprechen. Und dieser Zusammenhang von Formation von Gemeinschaft und dem Willen zur Projektion, das ist das Gefährliche. Da glaube ich aber nicht, dass da die US-Bomben noch irgendwas dran ändern können. Da glaube ich eher, sollte es zu einem Appeasement kommen, zu einer Anerkennung des Islamismus, dann wird es richtig gefährlich. Dann wird es richtig gefährlich für Israel und dann wird es auch richtig gefährlich, denke ich, für alle, die in irgendeiner Form dann als andere begriffen werden. Das wird sich frei flottierend ausdrücken. Das wird nicht auf Juden beschränkt bleiben. Dagegen gilt es festzuhalten, jene, die das World Trade Center für ein Symbol der ungerechten Weltordnung halten, sind nicht so weit von denen entfernt, die auch die Angestellten dort für Juden und Zionisten hielten. In den Augen der Mörder waren alle ihre Opfer Juden und Zionisten schuldig dadurch, sich im Zentrum des Bösen aufgehalten zu haben, wo angeblich die Ungerechtigkeit gegen die Völker organisiert wird. Die Ungläubigen, die den Mammon anbeten, sind dem Antisemiten Juden gleichgültig, ob sie real welche sind oder nicht. In der Ausweitung des Wahns von den realen auf die eingebildeten Juden, sodass alle die Botschaft verstanden haben, liegt der Erfolg der Mörder von New York und Washington. Und gerade der Antisemitismus, der ein zentraler Bestandteil ihres Weltbildes ist, unterscheidet sich nicht vom Antisemitismus in den westlichen Staaten. Zu seinem Arsenal gehört die Verschwörungstheorie ebenso wie die Identifikation des Juden mit dem Geldkapital. die derzeitige Solidarität deutscher und österreichischer Nazis mit den Taliban gegen das, was Horst Mahler, der NPD-Anwalt und früher RAF-Anwalt, den Mammonismus nennt, ist genauer Ausdruck dieser Allgemeinheit des antisemitischen Ressentiments. Schon die Stichworte, Symbole, Machtzentren, globalisierter Kapitalismus und Zusammenleben der Kulturen verweisen auf ein Denken, das dem der Attentäter nicht fremd ist. Ein Denken, das sich auf Personalisierung und Symbolisierung gründet und deshalb auf Projektion angewiesen ist. Denn ebenso wenig wie das World Trade Center in Wirklichkeit Symbol oder Machtzentrum gewesen ist, sondern ein Bürohochhaus, in dem tausende Menschen ihrer Arbeit nachgingen und nichts anderes taten als in anderen Bürohäusern dieser Welt, gibt es jenen Widerspruch zwischen dem globalen Kapital und angeblich autochthonen Kulturen. Es gibt Ausflüge und Ausflüge. Die einen gönnen sich einen freien Tag oder gehen ins Schwimmbad, um Spaß zu haben. Für andere hingegen ist das langweilig. Sie lauern auf die Möglichkeit zum Pogrom gegen jene, die ihren kollektiven Feind personifizieren. Die Vollstrecker versichern sich mit ihrer Tat der Zugehörigkeit zu ihrem Kollektiv, in dem jeder sagen können muss, dass auch er dabei gewesen wäre.
Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden.
Tatsächlich, es sind Deutsche und ihrer Logik, dass Vernichtungseifer nur dadurch gebremst werden kann, indem man seinen Anlass beseitigt, bleiben sie treu. Wenn man ostdeutschen Nazis immer dann einen Jugendclub spendiert hat, nachdem sie einen Fidschi fast erschlagen hatten, warum dann den Palästinensern nicht gleich einen ganzen Staat, einen eigenen Staat zubilligen? Zitat Ende.
In Europa, auch in Deutschland, ein neuer Antisemitismus zu beobachten ist. Die letzten Demonstrationen, die wir in Deutschland erlebt haben, da war ungefähr die zehnfache Zahl bei den Demonstrationen für die Palästinenser und bei einer Demonstration für die Israelis in der letzten Woche, da waren es gerade mal 1000. Bestürzt Sie das nicht, dieser dramatische Imageverlust?
Also diese Demonstration habe ich gesehen aus meiner eigenen Wohnung hier in Berlin-Mitte, die palästinensische, pro-palästinensische, und das hat mich wirklich erschrocken. Und zwar das, was mich erschrocken hat, waren nicht die antisemitischen Sprüche, die gab es zuhauf leider, aber es waren da Kinder und ihre Körper waren versehen mit Sprengwürfeln. Ja, natürlich als Kleidung.
Waren das Araber, die demonstriert haben, oder Deutsche in der Mehrzahl?
Es waren mehr Araber und Muslime oder Türken, und weiß ich nicht. Also aber, nach meiner Beobachtung. Aber bitte schauen Sie, das ist diese Kultur der Verherrlichung von dieser Verhaltensweise auf deutscher Straße hier stattfinden kann, das finde ich wirklich schrecklich. Ob es mich bestürzt? Ja. Natürlich ist das schlimm.
Ich meine, es ist natürlich doch eine Beflügelung des Antisemitismus eingetreten, und zwar durch das Verhalten der israelischen Regierung, oder sehen Sie das?
Sie sehen das so. Ich denke, Israel muss irgendwas tun gegen diese Selbstmordattentate. Am besten wäre es natürlich, wenn die palästinensische Behörde keinen sicheren Hafen anbieten würde. In Deutschland gibt es ja auch die sogenannten Schläfer, also Selbstmordattentäter, die diese Attacke in New York verursacht haben.
Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden.
Ein weiterer Grund dürfte in der Tatsache zu finden sein, dass Deutschland seit Jahrzehnten Rückzugsraum und logistisches Zentrum islamischer Klerikalfaschisten ist. Nicht nur das Massaker vom 11. September wurde in Deutschland geplant. In den 90er Jahren gab es ernsthafte diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich, nachdem bekannt geworden war, dass die Jihad von Deutschland aus ihre Terrorkampagnen in Algerien koordinierte. Iranische Oppositionelle möchten schon lange lieber in Großbritannien oder Frankreich leben, weil der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden in Deutschland weitgehend frei in Aktion treten kann. Erinnert sei an die Ermordung iranisch-kurdischer Sozialdemokraten Mitte der 90er Jahre in Berlin durch den iranischen Geheimdienst. Und afghanische Flüchtlinge müssen sich in Deutschland vor den Handlangern der Taliban fürchten.
Dass der Faschismus nachlebt, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrer Fratze, dem leeren und kalten Vergessen ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten.
Was in der deutschen Linken seit dem Beginn der Al-Aqsa-Intifada und nach dem 11. September völlig enthemmt zu erleben ist, ist nichts anderes als die Identifikation mit der antisemitischen Aggression. Auch eine Antwort auf die Frage, von der man nicht will, dass sie gestellt wird. Auffällig ist seit einem Jahr die Ignoranz gegenüber den Taten des kämpfenden Volks in den Autonomiegebieten. Das zur antisemitischen Wunscherfüllung vorgesehene Kollektiv wird auch dann verteidigt, wenn absehbar ist, dass sich dessen Taten in allgemeiner Projektivität gegen alles richten, was als anders definiert ist, und damit tendenziell auch gegen Linke, die sich anderswo noch dem völkischen Konsens verweigern. Tatsächlich, es sind Deutsche, und ihrer Logik, dass Vernichtungseifer nur dadurch gebremst werden kann, indem man seinen Anlass beseitigt, bleiben sie treu. Wenn man ostdeutschen Nazis immer dann einen Jugendclub spendiert hat, nachdem sie einen Fidschi fast erschlagen hatten, warum dann den Palästinensern nicht gleich einen ganzen Staat, einen eigenen Staat zubilligen?
Interfada, zum besseren Verständnis, Interfada, was ist es eigentlich?
Die Debatte um den einmal mehr eskalierten Nahostkonflikt wird zunehmend affektiert geführt. Was schon bei der Verschärfung der Kosovo-Krise zu beobachten war, wird auch bei der Beurteilung des Bürgerkriegs in Israel deutlich. Politisch bisher indifferente, schlichte Gemüter entdecken plötzlich ihr Herz für ganze unterdrückte Völker. Solcher Art selektive Wahrnehmung geschieht nicht zufällig. Spätestens seit den 90er Jahren ist von der sich links dünkenden Solidaritätshuberei mit sogenannten unterdrückten Völkern aus dem einstigen Kampf für eine alternative Gesellschaftsordnung längst das Einfordern der guten Herrschaft geworden. Mit dem vorläufigen Verblassen der kommunistischen Option ist das Schlimme an der Fremdherrschaft nicht mehr die Herrschaft, sondern das Fremde, dem eine besondere moralische Verkommenheit angeheftet wird. Bürgerkriege um konkurrierende Gesellschaftsmodelle sind in der Wahrnehmung von außen, wie auch im Selbstverständnis der Beteiligten, auf das Ausfechten von Stammes- und Völkerkriegen, sprich ethnischen Konflikten, zusammengeschnurrt. Der Schurke ist in einem solchen völkischen Weltbild immer der andere. Als Musterbeispiel für dieses andere im öffentlichen Bewusstsein mussten seit jeher die Juden herhalten, insbesondere im europäischen und arabischen Raum. Seit der deutschen Vernichtungspolitik der 40er Jahre jedoch, in der solche Projektionen schließlich gegipfelt haben, ist es aus evidenten Gründen anrüchig geworden, im öffentlichen Raum von den Juden, den wurzellosen Finanzkapitalisten oder Ähnlichem zu sprechen. Man ist ja kein Nazi. Opportun ist es seither, stellvertretend Israel, den israelischen Staat, zu kritisieren. Es versteht schon jeder, wer gemeint ist. Eine appellative Kritik des Antisemitismus muss allerdings ins Leere laufen. Sie bestärkt sogar den Ideologen in seiner personalisierenden Auffassung, hier wolle jemand Gerissenes, der sich was Besseres dünke, dem Ehrlichen den Mund verbieten und befangen für Mäßigung werben. Stereotypie lässt sich durch Erfahrung nicht korrigieren. Erst muss die Fähigkeit restituiert werden, Erfahrungen zu machen, um das Gedeihen von Vorstellungen zu verhindern, die im buchstäblichen, klinischen Sinn bösartig sind, stellt Theodor W. Adorno fest. Es kann dieser Kritik deshalb nicht darum gehen, den Protagonisten eine antisemitische Intention zuzuschreiben, vielmehr ist der Transport objektiv antisemitischer Ideologeme aufzuzeigen. Doch worum geht es überhaupt? Die nunmehr vorherrschende ethnisierende Wahrnehmung sozialer Konflikte findet kaum noch Kritik, spätestens seit den Auseinandersetzungen im Baltikum und den Bürgerkriegen auf dem Balkan, die das reaktionäre Bewusstsein sogleich als Befreiungskriege unterdrückter Nationen gegen das kommunistische Völkergefängnis Sowjetunion respektive das sozialistische Völkergefängnis Jugoslawien zu glorifizieren wusste. Solche völkischen Konfliktbeobachter gibt es, wer hätte es gedacht, auch im freien Radio. So war in Karlsruhe im Januar 2001 mehrfach eine zweistündige Sondersendung zu hören zum rührselig, aber eben harmlos formulierten Thema
Palästina oder Lass uns die Menschen leben.
Übertragen wurde die Aufzeichnung eines einigermaßen hysterischen Vortrags der israelischen Menschenrechtlerin Felicia Langer, der schon für sich genommen tendenziös genug gewesen wäre. Zwar hat jener Leitspruch, gemäß dem der Hauptfeind das eigene Land ist, einen ziemlich universellen Geltungsanspruch, doch darf man sich fragen, welches dieses eigene Land bei einem in Deutschland vor deutschem Publikum gehaltenen Vortrag wohl ist. Dies scheinen die Redakteure nicht nur beim Auswahl des Referats für das Thema ihrer Sendung, sondern vor allem darüber hinaus bei ihrer übelst anti-israelischen Kommentierung in keinster Weise reflektiert zu haben. Die Kommentare der beiden Redakteure erschöpfen sich vor allem im systematisch strapazierten Klischee von der moralischen Minderwertigkeit des skrupellosen Israelis.
Gezielte Kopfschüsse. Ein israelischer Scharfschütze hat bestätigt, dass israelische Soldaten palästinensischen Demonstranten gezielt in den Kopf schießen. Zitat: Wenn man einem Scharfschützen sagt, er solle schießen, dann ist das Bestreben, den Kopf zu treffen, sagte der namentlich nicht genannte Schütze in einem Interview der israelischen Zeitung Haaretz vom Montag. Die Scharfschützen hätten Anweisungen, nicht auf Kinder zu schießen, betonte der Mann. Er definierte Kinder als Menschen unter 12 Jahren. Über 12 ist es erlaubt, das ist kein Kind mehr, sagte er. Man habe etwa 10 Sekunden, um das Alter des Palästinensers im Fadenkreuz zu schätzen. Es gebe keine durchgängigen Anweisungen an Soldaten über das Eröffnen des Feuers. Wenn es auf der israelischen Seite Verluste gegeben habe, dann darf man mehr schießen.
Die Dies ist wohl die Fortführung der Legende vom jüdischen Ritualmord an unschuldigen Kindern.
Es ist ein beklagenswerter Zustand, dass die deutschen Medien, auch gerade das Fernsehen, sich nicht die Mühe machen, eine einigermaßen faire oder ausgewogene Berichterstattung zu betreiben. Es gibt einfach kaum etwas anderes zu sehen als die üblichen Steinewürfe und die aufmarschierten Polizisten oder Militärs. Es wird so gut wie nie gezeigt, die Opfer, die getroffenen Opfer, mit Ausnahme des Kindes, das damals von Israelis getötet worden ist, im Schoße oder im Arme des eigenen Vaters. Dieser Bildbericht damals hat allerdings keine großen Folgen gehabt und hat die Wut der oder den Tötungsdrang der Israelis in keiner Weise beeinträchtigt, wie es scheint.
Da ist er, der Tötungsdrang der Israelis.
An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz auf die Medien zu sprechen kommen. Wir sehen ja ziemlich manipulierte Berichterstattungen. Von der Wahrheit sieht man ja wenig. Man sieht ja in der Regel steinewerfende Palästinenser, immer mit dem Hintergrund, das sind ja die bösen Buben und das ist auch gerechtfertigt durch Israel, wenn sie sich entsprechend wehren.
Es gibt also eine Grundtendenz, die, wenn man so will, pro-israelisch ist und das steckt uns wahrscheinlich irgendwie in den Knochen drin. Das kann man ja auch verstehen. Es hat historische Gründe und so weiter. Aber das darf nicht so weit gehen, dass man einfach die israelische Berichterstattung sich zu eigen macht und nicht die Umstände genau schildert und schon gar nicht die Vorgeschichte. Es gab in den deutschen Medien eigentlich keine direkte Darstellung von dem, was dort vor sich geht. Es wurde nur ein einziges Mal gezeigt, ein israelischer Scharfschütze in Aktion, also Leute, die hoch ausgebildet sind im 100% genauen Schießen und Töten. Ein einziges Mal, wie gesagt, war aber ein israelischer Scharfschütze oder besser gesagt Todesschütze zu sehen mit seiner Präzisionswaffe, mit seinem Zielfernrohr. Und es war aber danach nichts mehr davon zu sehen. In einem anderen Bericht von ARD Weltspiegel wurde auch mal kurz ausgewertet oder beim Namen genannt die Zahl der Treffer, welche Art von Treffer die Israelis sozusagen zu verzeichnen haben, dass also ein Großteil, der überwiegende Teil der Treffer auf den Kopf und auf den Oberkörper zu verzeichnen sind. Und das heißt im Umkehrschluss, dass die Israelis eigentlich nicht irgendjemand kampfunfähig oder aktionsunfähig schießen wollen, sondern dass sie eine, wie man im Amerikanischen so schön sagt, eine Shoot-to-Kill-Policy betreiben. Das heißt, sie wollen ihren Gegner nicht unfähig machen, sondern erschießen, totschießen. Das ist das Ziel der Israelis und es gibt auch entsprechende Weisungen, entsprechende Befehle und das kann man auch entsprechend ablesen an den Ergebnissen, an den Opferzahlen.
Was ist das Ziel der Israelis?
Erschießen, totschießen. Das ist das Ziel der Israelis.
Ich möchte an der Stelle nochmal kurz auf das Thema Folter zu sprechen kommen. Folter ist ja in Israel kein Thema, oder?
Nach allem, was man sagen kann und was berichtet wird, ist es so, dass Folter in israelischen Gefängnissen an Palästinensern natürlich begangen, zu dem üblichen Instrumentarium der israelischen Polizei gehört. Die Israelis nennen das verschärfte Verhörmethoden. Das ist die beschönigende Bezeichnung für Folter. Und natürlich ist diese Art der Gefangenenbehandlung nicht strafbar. Es kommt natürlich nie vor, dass in Israel deshalb jemand belangt wird. Es ist Teil der israelischen Kultur, wenn man so will. Und es dient halt übergeordneten Interessen, Staatsinteressen. Und deshalb ist Israel auch noch nicht von westlichen Freunden kritisiert worden.
Mein Studiogast, derzeit wird ja immer noch kräftig unterdrückt. Wir haben ja einiges gehört. In den Medien wird auch nach wie vor sehr kräftig manipuliert, was die Berichterstattung anbetrifft. Ich denke, das war auch Auslöser, dass wir dieses Thema heute nochmal ausführlich behandeln wollen, weil auch gerade in Deutschland sehr viel manipuliert wird zu diesem Thema.
Ja, das kann man wohl sagen.
In der Diskussion, die dann anschließend auch noch entbrannte, ist natürlich auch die Frage aufgetaucht, Ist die amerikanische Regierung von Israel vielleicht etwa gekauft worden?
Die amerikanische Regierung ist praktisch von Israel gekauft worden, ja. Und zu der Zeit, ich bin Amerikaner, und zu der Zeit wollte ich das nicht glauben, ich war eher beleidigt. In der Zwischenzeit komme ich mehr und mehr zu dieser Meinung.
Selbst die vor allem in Neonazi-Kreisen der USA und Deutschlands kursierende These vom Zionist Occupied Government, kurz ZOG, also der angeblich zionistisch unterwanderten Regierung, darf nicht fehlen. Ebenso wenig wie der nationalsozialistische Topos des wurzellosen jüdischen Finanzkapitals, das die angestammten Völker ruiniert.
Glaubst du, dass das sogenannte anonyme Kapital, wie man es immer sehr gern bezeichnet, die USA und die NATO so beeinflussen, dass die einfach nicht eingreifen und sich auch sehr dezent dadurch zurückhalten?
Nun, es stellt sich natürlich immer sofort die Frage, welche Rolle die USA übernehmen und warum sie sich so verhalten, wie sie es derzeit tun. Es gibt natürlich viele Spekulationen und eine Erklärung dafür, dass Israel von den USA bedingungslos und uneingeschränkt unterstützt wird und sich, um es polemisch zu sagen, jedes Verbrechen leisten kann. Ein Grund oder eine Erklärung dafür ist halt, dass Israel eine wichtige Bollwerksfunktion hat gegenüber dem Islamismus, der Bedrohung des Islamismus und mittelbar auch dazu dient, als Schutz dient, des Ölstroms nach Europa und nach den USA. Also die arabischen Ölquellen werden durch indirekte Hilfe von Israel auch gewissermaßen geschützt vor dem Zugriff von wem, weiß ich nicht so recht, aber jedenfalls.
Die den Juden angedichtete Allmacht vermittelt sich gemäß des antisemitischen Weltbilds zwar vorrangig über das Geld, ein weiteres Klischee aber ist das der Omnipotenz von Finstermännern und Agenten. Nicht anders ist die Paranoia zu erklären, der israelische Geheimdienst sei Stammhörer des Freien Radios Karlsruhe.
Ich denke, ich verrate da dem israelischen Geheimdienst, der sich ja auch irgendwo mithört, keine große geheime Adresse.
Das Verkehrfunkspezial 104,8 MHz.
Es bleibt der Spekulation überlassen, ob das Bemühen antisemitischer Stereotype, ungeachtet aller Debatten über das Fortbestehen eines bisher vor allem latenten Antisemitismus geschieht, oder aber gerade in selbstvergewissernder Bestätigung des Klischees vom manipulierenden und intrigierenden Juden, der die freie Meinungsäußerung geschickt zu verhindern weiß, selbstbewusst und frech vermeintlich gegen den manipulierten Mainstream. Angesichts von zunehmenden anti-israelischen Affekten findet sich die Referentin Felicia Langer, die selbst sagt:
Ich wollte nicht mehr einem Staat als Alibi dienen, der den Palästinensern massives Unrecht antut.
In eindeutiger Finkelstein-Funktion wieder. Sie dient nun als Jüdin, wie sie und ihre Bundesgenossen nicht müde werden zu betonen, dem seit 1945 in die Latenz hinabgedrückten, nie wirklich überwundenen antisemitischen Ressentiment als Alibi. Und natürlich sind die Nazi-Devotionalien, die bei den Tätern des symbolträchtigen Angriffs auf die Essener Synagoge am 3. Oktober 2000 gefunden worden sind, nicht überzubewerten. Man muss die beiden Araber auch verstehen beim massiven israelischen Unrecht. Hören wir auch einmal die Referentin Felicia Langer.
In der Tat sind die Deutschen gerade wegen ihrer Vergangenheit dazu verpflichtet, sich überall dort einzumischen, wo Menschenrechte verletzt werden. Sie haben schon einmal geschwiegen, wenn auch in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen. Das Schweigen angesichts von Unrecht hat vor allem dann, wenn es den Opfern helfen könnte, die Stimme zu erheben, einen Beigeschmack von Mittäterschaft. Wir, die Israelis, die Juden, können keinerlei Recht beanspruchen, als Opfer von gestern Täter von heute zu sein. Das Testament unserer Toten, der Toten des Holocaust, macht eine klare Aussage. Wir haben auch kein Recht, die Schuldgefühle der Deutschen zu funktionalisieren, so wie Israel das tut, und sie, was unsere Taten angeht, zum Schweigen zu verurteilen, damit wir ungestört jeder Einmischung und Kritik entzogen die Palästinenser unterdrücken können.
Da dies der einzige in der Sendung vernehmbare Applaus blieb, muss angenommen werden, dass die Zuhörer, bezeichnenderweise vom deutsch-palästinensischen Freundeskreis eingeladen, diesbezüglich offenbar mehr hören wollten. Oder ist der seltene Applaus an genau dieser Stelle bloß der gewieften Schneidetechnik der beiden Redakteure zu verdanken? Dabei war der Vortrag doch gar nicht in der Frankfurter Paulskirche. Dennoch wird, da ist sich Langer mit den beiden deutschen Redakteuren einig, in Walser Diktion Kritik bewusst als Einschüchterung, als Zensur missverstanden, angeblich um das israelische Vorgehen zu legitimieren. Der ideologische Kern des Antisemitismus erschöpft sich heute vor allem in romantischen Vorstellungen von Tugendhaftigkeit und der moralisierenden Verurteilung von Handlungsweisen, die zwar durchaus gesellschaftlich üblich sind, dem Alltagsverstand aber übermäßig egoistisch, hinterhältig, schließlich bloß noch böse erscheinen. Nicht anders kann es funktionieren, die generelle Akzeptanz einer auf Konkurrenz und Antagonismus basierenden Gesellschaft mit sozialen, tatsächlich moralischen Normen zu verbinden. Skandalisiert wird nicht, dass zweckrationales Handeln innerhalb der Konkurrenzgesellschaft dem anderen Menschen zum Nachteil gereichen muss, sondern dass tatsächlich jemand so handelt. In der antisemitischen Projektion kann dies nur die Eigenschaft des anderen, moralisch inferioren Menschen sein. Die konformistische Empörung darüber ist nie eine vernachlässigbare Größe etwa eines bloß rechtsradikalen Bodensatzes gewesen. Sie entsteht mit beklemmender Notwendigkeit in der breiten Mitte einer Gesellschaft, deren in Staat, Betrieb und Familie parzelliertes Alltagsleben eine Reflexion über die eigene hermetische Struktur verbietet. Dies gilt für die vermeintlich aufgeklärte Traditionsgesellschaft der teutonischen Sozialpartner ebenso wie für die voraufklärerische Scharia-Gesellschaft der arabischen Tugendwächter. Wer von Psychoanalyse nicht reden will, soll von Moral schweigen. Wer von Antisemitismus nicht reden will, soll von Israel schweigen. Für Querfunk, Dr. Indoktrinator, Karlsruhe.